Ja, heute ist ein sehr spannender Tag. Und ich darf heute wieder predigen. Und ich muss erst mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil das war gar nicht geplant, dass es heute stehen sollte. Und das war echt interessant, wie ich meinen Wortfall manchmal benutze, wie es da zustande gekommen ist. Das Ganze ging vor einige Wochen, nee, das ist erst mal eine Woche her, weil ich bin eigentlich geplant, am 8. Februar zu predigen. Und ich hatte gedacht, das ist im Januar. So. Und da in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit gewusst, im Januar werde ich predigen. Und dann habe ich gesagt, interessant, das ist gut, dann werde ich über die Werte von unterwegs, die Fokuswerte von unterwegs predigen, weil das ist so Anfang des Jahres. Und dann habe ich geguckt, Januar, Februar, das ist ein bisschen spät für die Werte, vielleicht sind wir schon, das passt ja nicht mehr so ganz. So, dann denke ich, okay, das ist nicht schlimm, ich bin, wie ich bin. Wenn ich meine, dass ich über die Werte predigen sollte, dann mache ich das halt. aber das war nicht so vorbei. Dann habe ich gedacht, okay, ich überlege mal. Dann unter der Woche schreibt mich die Sabrina, weil die macht an dem 8. dann Kindergottesdienst. Sie fragen mich, was ist denn dein Thema für den 8.2.? Die hat mich, glaube ich, am Montag oder Dienstag geschrieben. Dann sage ich, ja, ich habe noch kein Thema. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur ungefähr die Richtung, aber ich weiß noch nicht. Ist mir sowieso zu früh, weil normalerweise, wenn ich predige, dann bin ich dann meistens, dass ich dann weiß, so kurz davor weiß ich, so 1, 2, 3 Tage vorher weiß ich, das wird mein Thema sein. Dann sagt sie mir das, sagt ja, Steve, du sollst dich ändern. Das ist 2026. Versuch mal ein bisschen mit Vorlauf, ja, überfordert nicht immer die Gemeinde mit deiner Kurzfristigkeit und Spontaneität. Versuch mal ein bisschen früher darüber nachzudenken, worüber du predigen sollst. Dann gehe ich ins Gebet und bete und nehme dann halt die Zeit. Und dann irgendwann mal habe ich das Gefühl, dieses Gefühl, was bei mir so reinkommt, das ist die Botschaft. Das ist die Message. Das war so Dienstag. Da kam der Herr und ich sagte, wow, cool. Ich weiß, worüber ich predigen würde. Wenn die Sabrina mich noch fragt, dann kann ich ihr eine Antwort geben. So, und dann hatte ich mein Thema. Dann treffen wir uns am Mittwoch bei dem, da haben wir ein Treffen mit dem Musikteam, da war der Andreas dabei. Dann sagt mir der Andreas etwas. Steve, ich fange nächste Woche, also diese Woche, sollte er predigen, ich fange diese Woche mit der Predigreihe über die Werte. Und das wird um Vergebung gehen. Ich gebe schon mal einen Teaser. Ja? Also wir werden dann demnächst über Vergebung, über unseren Wert, unseren Fokuswert, den lese ich euch mal vor und dann erzähle ich die Geschichte später. Unser Ziel ist es, Jesus Christus kennenzulernen, durch ihn Gott persönlich zu erfahren und durch seine Gnade Vergebung, Heilung und Freiheit zu genießen. Das ist eine unserem Fokuswert dieses Jahr. Und da wird es eine Predigreihe dazu geben. Und die verschiedenen Themen, Vergebung, Heilung und Freiheit. Und der Andreas sagt mir, ich fange mal diese Woche heute mit dem Thema Vergebung. So, wenn ich dann könntest du am 8.2. auch über Vergebung predigen. Dann sage ich in meinem Inneren, nein, ich habe sonst nie früher mein Thema und das ist klar. Und jetzt muss ich das über Bord werfen und über Vergebung predigen. Und davor hatte ich gebetet. Ich habe Gott gesagt, hey, wenn ich so früh ein Thema habe, ich weiß, das passiert mir immer was. Deswegen liebe ich immer das Thema später, weil im Laufe dessen verliere ich diese Botschaft. Deswegen mache ich nicht so früh klar zu wissen, worüber ich predigen sollte. Ich will das lieber kurz vor Schluss wissen, weil dann vergesse ich das nicht. Wenn ich das zu früh weiß, dann vergesse ich das auf dem Weg. Dann habe ich gesagt, wie mache ich das jetzt, wenn ich so früh kenne, worüber ich predige? Wie behalte ich das? Dann kommt der Andreas, sagt, hey Steve, über Bord werfen, über Vergebung. Dann sage ich mein Inner, ich habe ihm nichts gesagt. Ich habe gesagt, okay, gut, schauen wir mal. Dann stellen wir fest, da gibt es keinen Musiker. Die Sabrina sagt mir, ich singe mal am Sonntag. Und ich gucke zu meiner Frau und sage, ja, was meinst du, soll ich Gitarre spielen? Die sagt mir, ja, mach das. Dann sage ich Sabrina, Susanne, Ja, ich mache mit. Okay, dann wusste ich, okay, zwei Aufgaben, so am Sonntag Gitarre mitspielen und dann über die Predigt nochmal arbeiten, weil es sollte um Vergebung gehen. So, dann kommt der Miet, der Donnerstag. Die Sabrina schreibt mir, Susanne, sorry, ich kann am Sonntag nicht. Ich sage, oh super. So, jetzt muss ich gucken, mit wem ich da am Sonntag singe. Und ja, geht die Überlegungen los und die Camille hat sich gemeldet. Ja, die würde gerne mitmachen. Danke schon dafür. Und dann Freitag schreibt der Andreas, ich kann am Sonntag nicht predigen. Ich sage, okay, super. Dann, was machen wir denn jetzt? Ja, lassen wir den Gottesdienst liegen oder machen wir es doch? Wir entscheiden, wir machen es doch. Und dann sage ich, eigentlich habe ich da schon ein Thema. Oder nicht? Dann sagte ich, okay, kein Thema. Ich halte den Impuls. Ich habe ein Thema. Und so darf ich euch mit euch über dieses Thema reden. Und das ist mir ein Thema, eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ich habe gesagt, das geht um diese Werten, um diesen Fokuswerten. Und unser Ziel ist es, Jesus Christus kennenzulernen, durch ihn Gott persönlich zu erfahren und durch seine Gnade, Vergebung, Heilung und Freiheit zu genießen. Also ich bin der feste Überzeugung, dass wir das erleben werden. Deswegen ist mir das so wichtig. Also ich glaube, dass wir werden in dieser Gemeinde in 2026 Jesus Christus persönlich kennenlernen. Und durch ihn werden wir Gott persönlich, durch seine Gnade, Vergebung, Heilung und Freiheit genießen. Ich bin der feste Überzeugung davon. Das ist eigentlich mein Ziel dieses Jahr 2026. Ich habe mir als Ziel gesetzt, daran zu glauben und nicht zu zweifeln. Keinen einzigen Tag daran zu zweifeln, dass Gott das in unserem Gemeinde machen wird. Normalerweise, wenn man in den Beruf ist, wo ich unterwegs bin, dann denkt man immer über smarte Ziele. Wer kennt dann smart? Also viele kennen smart. Ja, noch nicht so viel. Also einige, die kennen smart nicht. Also das geht immer darum, dass Ziele irgendwie so spezifisch, measurable, achievable, relevant und time-bound sein müssen. Also das heißt, es muss spezifisch sein, man muss es messen können, es muss umsetzbar sein, es muss relevant, ja, für den Umfeld, in dem man sich bewegt und dann muss es terminiert sein. Und diese Dinge habe ich immer im Kopf. Und habe ich festgestellt, also ist mein Ziel eigentlich smart? Nee, ne? Habe ich doch gesagt, das gibt's doch gar nicht, der ist überhaupt nicht smart. Aber ich habe gesagt, dieses Jahr möchte ich ein unsmartes Ziel haben. Ich möchte fest daran glauben, dass wir Jesus Christus kennenlernen werden und dass wir durch ihn Gott persönlich erfahren werden und durch seine Gnade, Vergebung, Heilung und Freiheit genießen. Zu keinem Moment möchte ich in diesem Jahr 2026 daran zweifeln. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch mitzuglauben, weil wir werden es erfahren. Und wenn du das Bedürfnis hast, das zu erfahren, dann sage ich dir, diese Gemeinde wird ein Ort sein, wo man das erfahren wird. Ich glaube daran. Glaubst du daran? Warum glaube ich eigentlich daran? Das ist, weil die letzten Zeiten mir ein Vers dann besonders wichtig geworden ist. Das ist Johannes 10, Vers 10. Ich würde die Maike bitten, die vorzulesen. Das kommt in den Beamer, wenn die, genau. Kannst du dich schalten? Wir brauchen die Stimme von Maike.
Jetzt? Ja. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein.
Ja, warum glaube ich da dran? Weil Jesus es selber versprochen hat. In dieser Aussage, die steht in einem ziemlich interessanten Kontext, weil das ist ein Kontext im Johannes, wo Jesus ziemlich auf Widerstand gestoßen wird. Manche denken und sagen für ihn nach der Aussage und spätere Aussagen, dass er sogar von Dämonen besessen ist. Und manche glauben, das ist einer der Wunder bewirken. Also die Spannbreite ist so groß. Und er haut diese Aussage raus. Und in dieser Aussage steht zwei Dinge drin. Einmal, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, schlachten und vernichten. Also es gibt etwas, was dann kommt, um zu schlachten, vernichten und zerstören. Und auf der Gegenseite, das Antwort, was der Jesus dazu gibt, ist, dass er gekommen ist, damit wir das Leben haben und das in Fülle. Diese beiden Sachen, diese beiden, ich würde sagen, Wirklichkeit. Wenn wir uns wirklich umschauen, wir erleben in unserem Körper, in unserer Seele, in unserem Geist einige Sachen und vieles, was nicht weit weg ist von der Zerstörung. Ich glaube, viele von uns kennen dann einige von solchen Dingen. Einige Herausforderungen, Krankheiten oder Gedankenmuster, die sich in uns etabliert haben, die uns komplett daran hindern, weiterzukommen. Oder seelische Verletzungen, wo wir richtig tief und tief und tief in unserer Seele verletzt worden sind. Und wir kommen da irgendwie nicht raus. Das ist die Zerstörung. Das ist die Zerstörung, die von dem Dieb angestiftet wird in unserem Leben. In unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele. Und Jesus gibt etwas dagegen. Er sagt, er ist gekommen, um uns das Leben zu bringen und dieses Leben in Fülle. Was ist eigentlich dieses Leben? Und wie komme ich eigentlich da dran? Ja, okay, ich weiß, er ist gekommen, um das zu bringen, aber was ist das denn und wie komme ich denn da dran? Ich werde euch durch ein paar Bibelstellen heute führen und wir werden uns ein bisschen an das Thema dranhangeln und ein paar Dinge für uns mitnehmen. Ich würde die Maike noch mal bitten, im Johannes 17 zu lesen, 1 bis 3.
Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast.
Dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also, wenn es darum geht, das Leben zu bekommen, oder was ist das Leben? Das Einzige, was Jesus dazu sagt, was wir eigentlich tun können, ist, diesen Gott, diesen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, seinen Sohn, den er gesandt hat. Also dieses Gott, der Jesus Christus gesandt hat, als den wahren Gott zu erkennen, als den Gott, der einzige Gott in unserem Leben zu haben und zu erkennen und zu sehen, zu kennen und zu erkennen. Mehr ist es nicht. Und er sagt auch, der hat die Macht, dieses Leben zu geben, was auch in ihm ist. Also das heißt, im Grunde genommen, wenn es um Leben geht, um Leben zu bekommen, reicht es, wenn wir dieses Gott und dieses Jesus erkennen, kennen und erkennen, und um den Rest kümmert er sich auch schon. Dann fragst du mich, okay, ja, Steve, das klingt ein bisschen zu theoretisch, aber nicht greifbar für mich. Vielleicht gibt es ja einige von uns, die dann eher so die praktisch veranlagte Person, die dann halt sagt, ja, ich muss doch etwas haben, was ich tun sollte. Weil, okay, erkennen, ich sage, hey, du bist mein Gott, du bist der wahre Gott, du hast Jesus gesandt und der hat den Auftrag gehabt, mir das Leben zu geben. Aber was mache ich denn? Was mache ich denn konkret? Ich habe die letzten Jahre, Monate einige Dinge verstanden darüber, wie kommt dieses Leben, was er da verspricht, wie kommt das zur Wirklichkeit in unserem Leben. Und ich möchte mit euch 3 Tipps teilen. Und die kommen aus Menschen, die dann halt eine gewisse Erfahrung mit Gott gehabt haben und diese Tipps gegeben haben. Und die haben mich quasi sehr, 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 wie soll ich das sagen, dann sind für mich sehr wichtig geworden und mein Leben auf eine gewisse Art und Weise geprägt und verändert hat. Und wenn das nicht gewesen wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Den einen Tipp kommt vom König David. Vielleicht magst du, Mike, noch mal lesen.
Wie kostbar, oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht.
Bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Der erste Tipp, den ich euch geben möchte. Wenn ihr an dieses Leben, wenn dieses Leben zur Wirklichkeit in eurem Leben, in eurem Leben quasi wird oder sein sollte, dann sucht die Nähe diesen Gott. Weil bei ihm ist die Quelle. Jedes Mal, jeder Moment, das du quasi in seine Gegenwart verbringst, ist ein Moment, wo du quasi dieses Leben, was in ihm ist, in dir, wo dieses Leben, was in ihm ist, in dir transferiert wird. Was bedeutet dann bei ihm zu bleiben, bei ihm zu weilen? Das bedeutet, mit ihm zu sprechen. Ich meine, wenn du Zeit mit jemandem verbringst, bedeutet, du sprichst mit ihm. Du setzt dich mit seinen Gedanken auseinander. Du bringst deine Gedanken zu ihm. Du bist im Austausch mit ihm. Du verbringst Zeit mit ihm. Und wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du in seine Gegenwart bist, dann wird das Leben, was in ihm ist, in dir hinein transferiert. Nur dadurch, dass du in seiner Gegenwart bist. Mir ist dadurch dieses Momente im einen Tag, wo man sich Zeit nimmt, Gott zu verbringen. Manche sagen, stille Zeit. Ich versuche dann immer so morgen früh so ein bisschen Zeit zu bekommen und so viel wie möglich zu bekommen mit diesem Gott. Ich habe die letzte Zeit gemerkt, je mehr ich diese Zeit geliebt habe, desto länger wurde diese Zeit, ohne einen großen, einen wirklichen Einfluss auf meinen Alltag zu haben. Manchmal setze ich da und verbringe Zeit mit Gott und wundere mich, wie konnte ich die Zeit haben, weil ich habe eigentlich keine Zeit. Aber das ist mir dennoch klar und wichtig geworden, hey, bei ihm ist die Quelle des Lebens. Es ist wichtiger, viel, viel wichtiger als alles andere, Zeit mit ihm zu verbringen. Im Gebet, im Bibellesen, sich mit seinen Gedanken auseinandersetzen. Extrem wichtig. Das ist der erste Tipp. Den zweiten Tipp würde ich auch nochmal bitten, nochmal zu lesen.
Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn werden mit Reichtum, Ehre und einem erfüllten Leben belohnt.
Demut und Ehrfurcht vor Gott. Dieses 2 Worte, Demut und Ehrfurcht, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich waren dann 2 Begriffe, ich konnte das nicht so richtig greifen. oder zumindest Demut konnte ich eher verstehen, Ehrfurcht etwa weniger. Und ich habe festgestellt, dass ich habe Demut komplett in einer anderen Richtung verstanden. Wenn du diese Vers in eine andere Übersetzung liest, dann kommt dann eine andere Erklärung und wird für mich etwa deutlicher, was damit gemeint wird. Demut und Ehrfurcht. Ich fange erstmal mit dem Wort Ehrfurcht. Die Maike hat das aus der Neu-Genfer Übersetzung gelesen. Wenn du in der Gute Nachricht Bibel liest, dann steht, wer bescheiden ist und den Herrn ernst nimmt, findet Reichtum, Ansehen und ein erfülltes Leben. Ehrfurcht wird ersetzt mit den Herrn ernst nehmen. Dann gehe ich in eine andere Übersetzung, das ist Hoffnung für alle. Dann steht, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat und ihm gehorcht, der empfängt Reichtum, Anerkennung und Leben. Da kommen zwei Komponenten hinzu. Den Herrn ernst nehmen und ihm gehorchen. Ich weiß, das ist das Thema mit Gehorchen, das ist immer so eine Sache. Ja, also in viele von den Gemeinden, vor allem in Deutschland, bei uns in Kamerun, ja, das ist gang und gäbe, dass man sagt, du musst den Herrn gehorchen. Das sagt man einfach so. Und keiner zuckt damit, ja. So, du kannst ja irgendwie jemand kommen und sagen, hey, weißt du was, ich denke, du gehorchst den Herrn nicht, du sollst es machen. So, und dann keiner zuckt, weil das ist bei uns so. In Deutschland muss man damit ein bisschen vorsichtig umgehen, habe ich gelernt. Da kannst du nicht irgendwie, da ist viel Manipulation und dies und jenes passiert. Und deswegen ist man mit der Thematik Gehorchen ein bisschen vorsichtig geworden. Aber das macht das nicht weniger wichtig. Das macht das Thema Gehorchen nicht weniger wichtig. Und das ist das, was hinter diesem Vers steckt. Den Herrn ernst nehmen und ihm gehorchen. Das, was wir von ihm verstanden haben. Also, ich meine, wir predigen sehr viel über die Liebe Gottes, darüber, dass er Gnade hat. Aber auf der anderen Seite müssen wir den auch ernst nehmen. Das ist keine Sache, die man dann einfach da im Spiel und ich bin da und hier. Man muss es ernst nehmen. Wenn du auf die Straße gehst, du entscheidest einfach nicht, ich fahre über Rot. Weil es wurde gesagt, beim Rot hält man an. Und wenn du über Rot gefahren bist, das ist mir schon mal passiert, da muss ich zugeben, dann kriegst du einen Strafzettel. Dann entscheidest du nicht, ich bezahle das nicht. Du bezahlst es. Weil das ist einer, der das gesagt hat, hey, du musst jetzt, wenn du jetzt über Rot fährst, musst du bezahlen. Und du bezahlst es. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du eine Mahnung. Und dann gibt es Gottes Konsequenzen. Also, damit das nicht passiert, nimmst du diese Sachen ernst. Ich glaube, ein Stück weit müssen wir auch diese Perspektive Gottes manchmal auch wieder im Vordergrund bringen und sagen, hey, den müssen wir ernst nehmen. Was er sagt, wir tun es. Und das ist nicht ein Gehorchen im Sinne von Gehorchen für das Leben des anderen, weil das ist manchmal zu einfach, weil man neigt sich sehr, sehr schnell dazu zu sagen, hey, du sollst Gott gehorchen, weil ich glaube und ich habe verstanden, das und das ist richtig, also du sollst machen. Darüber spreche ich nicht. Ich spreche über Gehorchen in unserem eigenen Leben. Das heißt, ich als Steve und du als du, dein Gehorchen auf Gott in deinem Leben. Was hat er dir zu dir gesagt, was du machen soll? Du nimmst es ernst und du machst es. Mir ist, wo ich das verstanden habe, ist dann auch etwas mir dann wichtiger geworden. Dann habe ich angefangen, in meine stille Zeit auch zu beten, wie der David auch mal gebetet hat, im Psalm 139, der sagte, durchforschte mich, o Gott, und sieh mir im Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahren bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Das Gehorchen für dich, das kannst du auch, wenn du das Gefühl hast, ich krieg das nicht hin, bringst es in deine stille Zeit, in deine Gebetszeit mit heim und bete Gott, hey, guckt in meinem Herzen, in meinem Gedanken. Und wenn ich irgendwo auf dem falschen Weg bin, führt mich auf den richtigen Weg zurück. Und das hat gar nichts damit zu tun, was du weißt, was der andere tun soll. Das geht um dem, was du selber tun soll. Gott ernst nehmen und ihm gehorchen für mein Leben. Der dritte Tipp.
Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Das ist so wohltuend wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde und das vom Kopf herunterrann in seinen Bart bis hin zum Halssaum seines Gewandes. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zion niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört.
Dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben. Also, ich lasse mal diese ganzen, was das drumherum. Ja, also das Bild, was jetzt verwendet wird, ist ein sehr spezielles Bild. Muss ich mal zu sagen. Ja, das ist ein sehr spezielles Bild. Kann nicht jeder immer damit zurechtkommen. Aber ich lasse mal das Bild vorweg. Es geht um, wie wichtig das Zusammenleben ist. Wie wichtig das Zusammenleben ist, weil dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben. Das ist mein dritter Tipp, wenn es darum geht, wie komme ich an diesen Leben? Bleib nicht allein. Bleib nicht allein. Tu dich mit Gleichgesinnten zusammen, mit Menschen, die dann auch danach sich danach sehnen. Bleib nicht in deinen stillen Kämmerchen und sag, hey, ich glaube schon an Gott, ich glaube für mich. Und das ist eine der größten Lügen, die Menschen dann immer bekommen haben. Hey, ich glaube schon an Gott und ich brauche keinen anderen Mensch um mich herum. Mein Eigenglauben reicht. Es kann vielleicht sein, aber das steckt noch in einem Zusammenleben. Wenn Menschen zusammenkommen, die den gleichen Glauben haben und die gleiche Sehnsüchte haben, dann steckt noch viel mehr Potenzial. Und da steht in diesem Vers, dort schenkt der Herr sein Segen und Leben. Manchmal fragt man mich, das ist mir auch schon mal passiert, warum ist mir dann wichtig, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen? Früher habe ich es nur gemacht, weil ich es gewohnt worden bin. Ich bin so aufgewachsen, wir gingen Sonntag in der Kirche. Und später habe ich verstanden, das ist deswegen. Es ist wichtig, wichtig, Gemeinschaft zu leben. Wenn wir uns am Montag treffen zu beten, also ich liebe unsere Montaggebete. Ich bin so dankbar, dass wir das gestartet haben. Und das ist auch wie aus dem Nichts entstanden. Und dann bleibt es seit jetzt eineinhalb Jahre fast. 2 Jahre. Und dieses Moment ist ein Moment der Gemeinschaft, wo wir wirklich im Glauben zusammenkommen, gemeinsam beten. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wir haben ab und zu mal hier das mal so angesprochen, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel die Menschen gesegnet werden, die diese Zeit gemeinsam verbringen. Unglaublich. Früher habe ich, wie gesagt, bestimmte Sachen weil ich es gewohnt war, getan. Und jetzt tue ich das, weil ich denke, da steckt was dahinter. Da steckt Leben. Dadurch schenk uns Gott Leben. Also drei Sachen. Drei Tipps, die ich euch heute mitgebe. Verbringt Zeit mit Gott, weil bei ihm. Lebt mit Demut und Ehrfurcht. Also nehmt ihm ernst und tut für euch das, was er sagt. Und bleibt nicht allein. Es ist, damit ihr ein Bild dafür habt, habe ich hier so ein Streichholz gebracht. Damit Feuer entsteht, braucht man drei Sachen. Ich meine, da gibt es bestimmt ein paar Physiker unter uns, Physiker und Chemiker unter uns, oder? Wer hat eine Idee, was, welche drei Sachen das sind?
Reibung, Sauerstoff.
Sauerstoff. Reibung. Reibung, was steckt dahinter? Lauter. Zündtemperatur, Wärme. Es bleibt ein, also Sauerstoff, ein Gegenstand, der brennt. So drei Sachen brauchst du. Sauerstoff, ein Brennstoff, etwas, das brennt, und Wärme. Den Sauerstoff, also für mich ist das Bild des Geist Gottes, der in uns hineinfließt und in uns auflebt, wenn wir in Gegenwart Gottes sind. Der Brennstoff sind wir ja selber. Vor allem mit der Brenneigenschaft Demut und Ehrfurcht vor Gott. Und die Wärme, sie entsteht durch Reibung, wenn wir miteinander zusammen unterwegs sind. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, Wärme, Brennstoff und Sauerstoff, dann entsteht Feuer. Und ein Feuer, der richtig groß werden kann. Ich glaube daran, dass wir in diesem Jahr Gott, Jesus kennenlernen werden und durch ihn Gott erfahren und von seiner Gnade, Vergebung, Heilung und Freiheit genießen. Amen.